Hallo, hier ist der Tom von Sodom und ihr seid bei dem Podcast von Power Metal E Pommeskabel.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia, ich bin hier heute zusammen mit meinem Podcast-Partner Marcel. Hallo.
Hallo, liebe Zuhörer.
Und wir haben auch einen ganz besonderen Gast in unserer Folge, Tom Angel Ripper. Ihr habt ihn eben schon kurz gehört. Hallo, Tom.
Hallo, wie geht's euch? Alles gut?
Hervorragend.
Na prima.
Wir dürfen unseren Sonntag mit dir verbringen, zum Teil zumindest. Das ist sehr schön, finde ich.
Finde ich auch.
Freut mich sehr, dass du hier bist. Marcel, was haben wir heute vor?
Wir haben heute vor, beziehungsweise wir haben auch ein wenig in die Zukunft geschaut. Und zwar steht mit einem neuen Sodom-Album Ende November auch für viele Thrash-Metal-Fans ein absolutes Highlight in den Startlöchern. Genesis wird erscheinen und Tom, das ist das 16. Sodom-Album. Ist das richtig?
Ich habe gar nicht gezählt, aber müsste sein, ja. Also wenn wir jetzt die Studioplatten alle zusammenzählen, müsste es hinkommen. Dazwischen gab es ja noch ein paar Live-Sachen und EPs. Kommt hin, ja.
Genau, und aufgrund der kommenden Veröffentlichung möchten wir zusammen mit dir, lieber Tom, einfach mal so ein bisschen auf die Geschichte Sodoms blicken, gucken uns dann auch mal kurz die Alben an und besprechen natürlich dann auch, wenn dann die Folge Ende November dann online ist, das neue Album.
Jawohl.
Für euch da draußen, wenn ihr die Folge jetzt hört, ihr könnt in unsere Kapitelmarken gehen. Dort sind die Alben Album für Album aufgelistet. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, die Anfangsphase interessiert mich nicht so oder die Mitte, dann könnt ihr einfach springen. Und ganz am Ende dieser Folge sprechen wir mit Tom noch über das kommende Album. Wenn euch also nur das interessiert, könnt ihr auch dahin springen.
Hervorragend. Ja. Dann würden wir gerne beginnen. Und zwar hat das Ganze ja Anfang der 80er Jahre im wunderschönen Ruhrgebiet angefangen, lieber Tom.
Genau, Gründungsjahr 1982, richtig?
Das ist richtig, ja. Es wird bei Wikipedia stets unter 81, aber für mich ist es 1982. Da war eine Band und da haben wir auch schon angefangen, im Proberaum zu arbeiten. So. Also 82 ist für mich dann Gründungsjahr auf jeden Fall.
Zusammen dann mit Witch Hunter und Aggressor.
Jawohl. Mhm.
Ja, und dann ging es ja auch schon relativ zügig dann mit den ersten Demos voran. Und dann stand auch irgendwann The Sign of Evil in den Startlöchern. Und wenn du jetzt mal knapp 40 Jahre das Ganze rekapitulierst, was sind so deine ersten Gedanken, wenn du an die erste, also außerhalb der Demo-Veröffentlichung, an das erste Release von Sodom denkst?
Naja, wir waren einer der ersten Bands, die überhaupt einen Plattenvertrag bekommen haben. Also noch vor Creator oder Tormentor oder Hellhammer. Ja, für uns war das natürlich in dem Moment, wenn wir einen Schallplattenvertrag in Hand hielten, was ganz Besonderes halt. Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Dass so eine Band wie wir überhaupt die Gelegenheit hat, im Studio zu arbeiten oder so. Und ich kann mich da noch genau daran erinnern, dass ich bei der Bundeswehr war zu der Zeit und unser ehemaliger Bandmanager, also ein Freund der Band, der Sven Klaasen, hatte den Plattenvertrag von Manfred Schütz zugesandt bekommen. Und der hat mich dann bei der Bundeswehr abgeholt, damals in Delmenhorst, und hat den Vertrag in der Tasche gehabt. Und dann haben wir auf Rückfahrt im Zug natürlich mit ein paar Bierchen den Vertrag rausgeholt. Und das war für mich, kann man gar nicht beschreiben auf einmal. Ja. Damals waren die Verträge auch noch so dick wie ein Telefonbuch. Ne? Und am Ende muss man einfach nur unterschreiben. Halt, ne? Aber es war schon, damit haben wir überhaupt nicht gerechnet, dass wir einen Plattenvertrag kamen. Ja, und dann, klar, da war natürlich die Frage, wann gehen wir im Studio, was können wir aufnehmen. Ne? Und für uns war das natürlich dann im Studio in Berlin, bei dem Horst Müller im Casablanca-Studio, absolutes Neuland. Ja, also mal die Musik auf mehreren Spuren aufzunehmen und einzeln einzuspielen. Also absolut was ganz Neues für uns, ne? Und auch Fremdes. Ne? Wir haben ja damals unsere Demos einfach nur mit dem Radiorekorder aufgenommen, mit Proberaum hingestellt. Aber das waren die Anfänge halt und da mussten wir dann auch durchhalten.
Habt ihr alle Instrumente einzeln eingespielt oder habt ihr praktisch parallel gespielt und alles wurde einzeln aufgenommen?
Nein, es war damals zuerst wurde Schlagzeug aufgenommen und dann kamen die Gitarren, Bass, Gesang hinterher drauf. Ne? So wie es heute eigentlich auch noch so üblich ist. Ne? Naja, wie gesagt, dann war unsere erste Platte auch dann fertig. Halt. Obwohl, wie gesagt, das wissen viele wahrscheinlich auch, das sollte ursprünglich ein ganzes Album werden. Die Plattenfirma hat dann auch gemeint, wir machen erstmal nur eine EP, was damals auch so üblich war, mit 5 Tracks, um erstmal zu sehen, wie es läuft. Die haben gar nicht an uns geglaubt, das war ja auch ein Chaos, unsere erste Platte. Aber unsere zweite auch. Dann kam man halt nur eine EP raus. Ne?
Du bist der Bassist der Band und du bist auch Sänger. Aber ganz am Anfang hattet ihr noch einen anderen Sänger, oder?
Ja, ganz am Anfang, wir haben uns den Gesang abgewechselt mit dem Frank Terstegen, also Aggressor. Und wir beide die gleiche Stimme. Wenn man jetzt die Demos hört, man kann gar nicht unterscheiden, wer was gesungen hat. Wir haben uns dann mit den Strophen abgewechselt und Refrains und so weiter. Es hat sich aber hinterher doch herauskristallisiert, dass ich doch der bessere Sänger war.
Okay, damit erledigt sich auch die Frage, wie wurdest du dann zum Sänger der Band? Dann warst es ja doch schon von Anfang an im Prinzip.
Ja, also mal Frank, dem Aggressor hat's, dem Frank hat es nicht so gepasst oder so. Wir haben uns dann noch ein bisschen immer in der Wolle gekriegt und so. Naja gut, dann, wir haben uns dann auch getrennt von ihm. Ne? Also Witch Hunter und ich, wir waren so eine Einheit. Ne? Hm. Wir waren die besten Kumpels und irgendeiner ist immer der Dritte hat am Wagen. Und da war dann halt Frank der Segen.
Wie würdest du deinen Gesangsstil beschreiben?
Ich weiß es nicht, viele sagen ja klassischer Thrash-Sänger. Ich weiß es gar nicht. Damals gab es den Begriff Thrash, gab es überhaupt noch gar nicht. Ne? Bin mir auch gar nicht sicher, ob wir heute noch eine klassische Thrash-Band sind. Wir sind doch ein bisschen mehr, ist ein bisschen mehr Black Metal, Rock'n'Roll mit drin. Ja, also man kann es gar nicht beschreiben einfach. Ne? Also ich beschreibe mich aber als Metal-Sänger, weil ich dann auch ein bisschen für meine Begriffe sehr facettenreich bin. Ich kann Death Metal singen, genauso wie Black Metal. Ich kann Screamy, ich kann Shouting à la Kronos. Ich kann auch richtig singen à la Lemmy, sag ich mal so. Da habe ich ja bei Onkel Tom dann oft machen müssen. Also ich fühle mich da gar nicht, also ich bin sehr universell einsetzbar auf jeden Fall. Ne?
Mhm. Übst du deinen Gesang in der Freizeit?
Ja, muss man auch einen Nachbarn fragen. Nein.
Ich habe, um auf eure Bandgeschichte zurückzukommen, ich habe nochmal eine Frage zu euren Anfängen. Ihr geltet ja gemeinsam mit Creator und Destruction als die Begründer des deutschen Thrash Metal, zumindest so in Retrospektive. Und Creator sind auch 82 gegründet worden und sind geografisch recht nah an euch dran. Kanntet ihr euch zu der Zeit schon oder inwieweit seid ihr verstrickt gewesen?
Na klar, wir kannten wir uns. Es gab ja bei uns in Gelsenkirchen-Rohrs so eine Metal-Disco, die hieß Mephisto. Da war ich da der größte Laden im ganzen Ruhrgebiet. Da kamen sie wirklich aus überall, aus ganz Deutschland. Da kamen sogar welche aus, ich sag, selbst Mayhem waren, haben uns besucht oder selbst Amerikaner waren in dem Laden. Und da war natürlich Creator oder Tormentor war natürlich auch da drin. Die haben uns gekannt, wir waren Freunde. Der Grave Violator, der Peppy, wie er so schön heißt, der hatte auch eine eigene Laube in Altenessen. Da war so unser, da haben wir uns immer getroffen. Und natürlich mit Creator zusammen. Wir waren gut befreundet, auf jeden Fall. Da gab auch keine Konkurrenz. Ne? Der Miller hat sich sogar mal als Gitarrist bei uns beworben. Der war sogar mal uns im Proberaum und hat vorgespielt. Ne? Nachdem damals der Grave Violator die Band verlassen hat, haben wir dann den Miller geholt. Ne? Aber für den Miller war das auch ein bisschen alles zu extrem, ne? Was wir gemacht haben. Ne? Wir waren super befreundet. Ne? Also absolut. Wir haben immer zusammen gefeiert, da beim Peppi in der Laube und so. Und der Witch Hunter war dabei. Und Witch Hunter war natürlich ein bisschen anders drauf. Der war natürlich so mit dem ersten Plattenvertrag zum Beispiel. Der ist dann durch Essen gefahren mit seinem Auto und hat den Plattenvertrag zum Fenster gehalten.
Okay, Marcel, weiter in der Diskografie?
Sehr, sehr gerne. Und zwar kam ja 2 Jahre nach der In the Sign of Evil die erste, ja so gesehen das erste reguläre Sodom-Album raus mit Obsessed by Creality. Und gab es denn zu der In the Sign of Evil Zeit noch Songs, die ihr dann für das erste reguläre Album verwendet habt?
Nee, die Ehre war komplett abgebrochen halt. Ne? Wir haben ja hinterher In the Sign of Evil nochmal neu aufgenommen mit Witch Hunter zusammen und Grave Violator und haben dann alle Restbestände, die wir noch hatten, noch zusammengefasst nochmal. Haben wir nochmal ein Album gemacht halt. Ne? Aber können wir später nochmal zu reden. Aber Obsessed by Cruelty war eine ganz neue Ära, da war ein neuer Gitarrist. Der wollte auch seine eigenen Sachen dann noch einbringen. Da haben wir auch gar nicht mehr, gut, wir hatten ein paar Live-Shows. Zu Obsessed by Cruelty-Zeiten haben wir natürlich In the Sound of Evil Sachen gespielt. Mit dem Uwe Christophers zusammen, weil der Destructor, der Gitarrist, hat ja auch die Band verlassen, im Studio schon bereits. Ne? Aber Obsessed by Cruelty war ganz Neues, hört man auch. Die Songs sind auch ganz anders. Ne? Die Songs sind noch chaotischer und noch verworrener, noch verschachtelter, wie wird auf der In the Sound of Evil war. Ne? Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir die Platte zweimal aufgenommen haben. Bei der ersten Version, die wir in Berlin aufgenommen haben, war die Plattenfirma überhaupt nicht einverstanden mit. Und wir mussten dann nochmal ins Studio, nach Bayern, nach Hildpolstein. Aber fälschlicherweise wurde die erste Aufnahme dann in Amerika gepresst. Ne? Da gab es dann mit diesem Masterband gab es dann ein paar Probleme und so. Ja, ja, aber wie gesagt, ein absolutes Kult-Album. Also unser erstes Album, für viele immer noch das beste Sodom-Album aller Zeiten. Für viele ganz extreme Menschen halt. Gerade aus dem skandinavischen Raum, ja, die akzeptieren überhaupt nichts anderes neben Obsessed by Cruelty. Ne?
Zumal ja auch speziell viele Black-Metal-Bands eben auch von Sodom und dann eben der Frühphase beeinflusst waren.
Ja, ja, wir waren ja auch so ein bisschen Black-Metal, zumindest von den Texten her, würde ich mal sagen. Und auch vom Gesang her war es so ein bisschen... Da war ja auch so eine Modeentscheidung. Ist ja nicht so, dass wir so den ganzen Tag satanisch durch die Gegend gelaufen sind. Ne? Mhm. Ich habe dann viel Aleister Crowley-Bücher gelesen und ich war dann auch so ein bisschen drauf auf dem Trip. Halt, ne? Aber es war einfach nur eine Modeerscheinung. Ne? Privat war mir ganz anders. Ne?
Du hast dich dann aber beispielsweise auch von der Lektüre dann zu den Texten ein bisschen beeinflussen lassen?
Ja, klar. Gut, es gab ja, wie gesagt, es gab kein Internet. Ne? Man musste Bücher lesen, man musste sich da auch so ein bisschen, bisschen reinversetzen halt in solche Sachen. Also viele Texte waren noch reine Fantasy-Texte. Ich sag mal, wenn man jetzt noch ein paar alte Venom-Texte, die haben ja auch keinen historischen Background halt. Ne? Also, aber Aleister Crowley ist jemand, der gelebt hat und der solche Bücher dann auch geschrieben hat halt. Und für mich sind die Texte genauso wichtig wie die Musik. Das war auch damals schon so. Also das ist für mich, ich wollte nicht irgendeinen Scheiß dahin schreiben. Hauptsache, das reimt sich am Ende, weißt du, oder passt ins Versmaß. Da muss man natürlich ein bisschen umarbeiten, alles, aber ich schreibe eigentlich über alles, aber irgendwie, ich umschreibe die Sachen einfach auf meine Art und Weise.
Und meines Erachtens wurde das dann mit dem Folgealbum Persecution Mania noch ein bisschen detailverliebter. Stilistisch würde ich sogar sagen, dass ihr euch noch ein bisschen weiter vom Black Metal entfernt habt, mehr hin zum puren Thrash Metal. War das damals beabsichtigt oder quasi ein Produkt einfach des ständigen Probens oder der Musik, die ihr dann damals auch noch gehört habt?
Ja, es war schon beabsichtigt. Ich habe diese ganze Aleister Crowley und Black Metal textlichen, die ganzen Inhalte und so, die gehen mir auch hinterher auf den Sack. Also man leidet auch darunter, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Ne? Und die musikalische Ausrichtung war auch ganz anders mit Frank. Und dementsprechend habe ich meine Texte auch dementsprechend angepasst. Ne? Und musikalisch war doch in dem Moment auch was ganz anderes. Also es ist wirklich, wenn man sagt Thrash Metal, doch wirklich lupenreiner Thrash Metal in dem Moment. Ne? Also wirklich ganz andere Gitarren, wie man da zuvor gewohnt war bei uns. Die Musik war ein bisschen präziser ausgerichtet. Wir waren besser im Timing. Die Songs waren ein bisschen anders arrangiert und die Songstrukturen waren einfach griffiger.
Es war ja auch das erste Album mit Frank Blackfire. Mhm. Hatte er dann einen großen Thrash-Metal-Einfluss?
Also Frank war ein Slayer-Fan, waren wir alle. Und Frank hat ja auch vorhin in so einer Coverband gespielt, die hieß Nvidia. Und die haben nur Metal gespielt, also Priest, gecovert Maiden, Slayer, Motorhead, alles, AC/DC, alles, was es gab damals. Ne? Und da war Frank natürlich auch so ein bisschen universeller Einsetzer. Also der konnte schon klassischen Metal verbinden mit Slayer-artigen Riffs, sag ich mal. Ne? Und da war auf jeden Fall für uns ein Quantensprung. Und da war ja nicht das Album, war die erste EP, Express of Sodomy. Da haben schon viele gesagt, boah, jetzt haben sie ihr Stil gefunden auf jeden Fall. Ne?
Ihr spielt in Bombenhagel die deutsche Nationalhymne. Ich habe so ein paar Songs letztens mal wieder durchgehört. Da ist mir das aufgefallen und ich habe mich dann gefragt, ob ihr das heute wieder so machen würdet vor dem Hintergrund. Es gibt jetzt das Internet, es gibt Social Media und durch Social Media viel Feedback, viele Anfeindungen, viele Zuschreibungen in bestimmte Richtungen, die man vielleicht nicht haben möchte. Deswegen möchte ich dir gerne diese Frage stellen. Würdet ihr das heute wieder machen, dass ihr die deutsche Nationalhymne in einem Song verarbeitet?
Ich weiß nicht, ob wir jetzt nochmal machen würden, aber warum nicht? Ich finde, man muss ja auch nicht die deutsche Nationale mit irgendwelchen politischen Ereignissen immer in Verbindung bringen. Nein.
Genau, aber viele tun das ja und vielleicht will man das vermeiden.
Ich will gar nicht vermeiden, im Gegenteil. Ne? Ich will mich aber auch nicht anpassen. Also ich will mir jetzt auch nicht immer so den Mund verbieten lassen. Also gerade in der Hinsicht sind viele Leute extrem empfindlich geworden. Und man muss tatsächlich aufpassen. Aber die deutsche Nationale hat für mich überhaupt nichts Anrüchiges. Ne? Darum haben wir sie immer noch wieder im Programm mit eingebaut. Ne? Und da klage ich immer, warum spielen sie deutsche Nationalhymne? Ja, ich bin Deutscher, was will ich? Ne? Man muss ja auch hinter sein, es war ja nicht alles gut in unserer dunklen Geschichte, aber es gab auch schöne Sachen einfach. Ne? Also wenn man jetzt darüber schon spricht, ob man die Hymne nochmal spielen darf oder nicht, ja, dann ist es eigentlich ganz vorbei. Ne? Und ich kann mich daran erinnern, vor 2 oder 3 Jahren mit der Onkels gespielt haben in der Feldhitz Arena. Da haben auch viele Leute gefragt, warum macht ihr das denn? Ja, ich sag, warum? Für uns hat eine ganz normale Sodom-Show. Ne? Und der Kevin von Onkelz ist ein Sodom-Fan und der hat uns eingeladen, endlich mal in, ich sag mal, auf heimatlichem Gebiet in der Feltitz Arena vor 70.000 Leuten zu spielen. Ich habe da also keine Berührungsängste mit. Also warum soll ich mir das verbieten lassen? Also schwierige Themen auf jeden Fall. Aber die Hymne ist immer noch drin. Aber ob wir jetzt die heute nochmal einbauen würden, wenn wir das vorher noch nicht gemacht hätten, glaube ich nicht.
Anderthalb Jahre nach Persecution Mania kam ja dann quasi ein absolutes Highlight des Thrash Metals dann auf den Markt mit Agent Orange. Und habt ihr damals schon erkannt, dass die Platte zu solch einem Kultstatus gehen kann, beziehungsweise zu solch einem Kultalbum werden kann?
Nee, überhaupt nicht. Also die Plattenfirma hat uns damals, die Persecution Mania war sehr erfolgreich, lief sehr gut. Und die Plattenfirma wollte auch unbedingt, dass wir in dieselbe Kerbe hauen, dass wir praktisch Persecution Mania Teil 2 rausbringen. Ich habe das damals überhaupt nicht so gesehen, dass die Agent Orange so erfolgreich werden könnte. Überhaupt nicht. Ne? Das Cover tut ein bisschen was dazu, ja, das ganze Layout, das ganze drumherum. Ich war gedanklich eigentlich schon eher so wie bei Sachen wie auf der Battle of Death zum Beispiel halt. Ne? Und wir haben uns dann wirklich bemüht, versucht, so eine Art Persecution Mania Teil 2 zu machen. Dieselben Songstrukturen und dieselben textlichen Themen. Aber dass die Platte dann tatsächlich so durch die Decke gegangen wird, damit konnten wir überhaupt nicht rechnen. Wie gesagt, das ist unser erfolgreichstes Album. Aber ich glaube, dass dann einfach nur die richtige Platte zur richtigen Zeit am richtigen Ort rausgekommen ist. Wenn ich im Nachhinein, ist es auch nicht meine Lieblingsplatte. Also ich finde, die Songs, die wir hinterher geschrieben auf den Folgealben, waren einfach viel besser. Ne?
Mhm. Und was genau hat Agent Orange mit Bela B. von den Ärzten zu tun?
Wir haben die zusammen mit der ausgenommenen Single aufgenommen. Bela war in Berlin, der war bekanntermaßen auch ein Metal-Fan. Und der hatte einen guten Draht zu Harris Jones, unserem Produzenten. Und da hat der Harris gefragt, ob er uns mal besuchen kann in Berlin im Studio. Und da kam der irgendwann mal vorbei. Ne? Und hat dann eine Palette Berliner Kindle mitgebracht. Ne? Dann ging's los. Ne? Dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht Bock hätte mitzusingen und so. Ne? Im Nachhinein muss ich sagen, da stand dann ein Sticker drauf, Verbal Injections von Dr. Bela und so, weißt du, ist vielleicht auch so ein bisschen verkaufsfördernd gewesen, zumindest für die Single und so, aber hat Spaß gemacht mit denen. Ne? Da kam die ganze Band war da, dann er war dann noch zweimal alleine da, weil die anderen waren nicht so Metal-Fans. Ne? Und wir haben in der Ecke gesessen, haben zusammen gesoffen, gequatscht. Ne? War lustig auf jeden Fall. Ne?
War das damals einfacher als heute? Oder, also ich meine, heute hat ja jeder viel zu tun, ist busy ohne Ende, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es heute immer noch vorkommt, dass Musiker vorbeikommen, die man eben kennt.
Ich sag mal, wenn wir in Berlin arbeiten, ja, in Berlin ist eine große Szene, da haben wir auch viele Freunde und wenn die hören, dass wir in Berlin sind, kommen die vorbei. Ne? Oder man trifft sich danach oder so. Ja, klar, das gehört dazu. Ansonsten sind wir mittlerweile so, wie wir im Studio arbeiten, dann haben wir das nicht gerne, dass da Leute hocken. Früher war eine Recording-Session mal eine Party. Das können wir heute nicht mehr machen. Heute müssen wir schon ein bisschen uns darauf konzentrieren, was wir machen. Trotzdem sind wir im Studio alleine unter uns und ist doch so ein bisschen intim, eine Platte aufzunehmen. Ne?
Du hast vorhin auch Tank als großen Einfluss deinerseits genannt und auf dem Folgealbum Better of Dead habt ihr ja mit Turn Your Head Around auch ein Tank-Cover eingespielt. Und welche Erinnerungen hast du jetzt zur, ich glaube, 1990er-Platte?
Also ich habe die Idee gehabt, einen Tank-Song zu covern. Dann hat unser Gitarrist gesagt, ja, da will ich auch einen Song covern. Und haben wir dann von Sea Busy Core Sweat nachgespielt. Dann kam der Windschatter, ja, da will ich auch. Dann kam dann Brian Adams, The Kids Wanna Rock. Wo der Frank die Band verlassen hat und so. Das war dann auch kurz vor der Tournee. Ne? Mhm. Das war natürlich bitter für uns, aber danach war natürlich, mussten wir weitermachen. Ne? Also Frank war bei Creator und dann ging er auch längere Zeit nicht weg. Und dann haben wir Kontakt zu Hoffmann. Da hat dann so Michael Hoffmann, den wir von Assassin kannten und so, der hat dann gesagt, klar, ich hab Bock bei euch zu spielen halt, ne? Also gerne. Ne? Die Battle of Death ist ganz anders wie die Agent Orange, finde ich. Die Battle of Death ist vielseitiger, die Battle of Death ist konkreter, die Songsstrukturen sind griffiger, weiß ich nicht. Also eigentlich das, was wir zu der Zeit machen wollten einfach. Ne? Ein bisschen melodisch auch zum Teil, also der Gesang ist ein bisschen melodischer, der ist nicht ganz so brutal. Die Produktion ist viel schärfer als die Agent Orange. Also ja, also ich bin immer noch ein Fan von der Platte. Ne?
Ich war vor, lass mich nicht lügen, das müsste schon 13, 14 Jahre her sein. Da gab es mal einen Trödelmarkt hier bei uns in Dormagen im Rheinkreis, quasi in Nähe von Rheinkreis Neuss. Und da war ein Plattenstand. Und da habe ich eine sehr, sehr blaue Platte gesehen, also sprich eine CD mit sehr blauem Cover, und dachte mir, von der Band, von der hast du zumindest schon mal vom Namen her was gehört, holst du dir die einfach mal. Ja, und dann habe ich sie eingelegt und ist bis heute einer meiner absoluten Lieblingsscheiben, nämlich die Tapping the Vein, die 92er Scheibe.
Ja, ja, gratuliere dazu.
War ein sehr guter Sodom-Einstieg, ja.
Absolut, ich meine, das Schöne ist aber, den Sodom-Platten, die sind immer irgendwie anders. Ne? Das liegt natürlich auch daran, dass andere Musiker mitspielen, da ändert sich auch so ein bisschen was, gerade wenn du neuen Gitarristen in der Band holst, ändert sich der Stil. Ja, jeder Gitarrist hat einen anderen Stil und dann ändern sich auch die Songs. Ne? Und gerade so ein junger Mann wie der Andy Brings in der Band, das war schon anders. Ja, der Andy Brings war jünger als Hoffmann oder Frank Blackfire. Ne? Ich glaube, wo der eingestiegen ist, war der 1920. Die ist so facettenreich, die Tapping the Vein. Wenn man Songs hört wie Reincarnation oder den Titelsong Tapping the Vein selber, dann andere Songs wie Skinned Alive oder Body Parts oder so, da taucht schon ins Metal. Und da sind auch wieder so ein bisschen dunklere Einflüsse, ein bisschen mehr ja, Black Metal. Ich finde das Wort Black Metal gar nicht immer so in den Mund nehmen, aber da war schon so ein paar etwas düstere Themen angespielt und auch in den Texten und so. Ne? Ich bin auch sicher, dass wir, wenn wir jetzt auch mal wieder live spielen dürfen, dass wir auch von der Tapping the Vein mehr Songs rausholen oder mal den einen oder anderen rausholen. Ne? Ist mir auch immer ganz wichtig, dass man nicht vergisst, wenn man so Platten raus hat wie wir, dann kann man nicht alles live spielen. Ist natürlich klar, aber dass wir ab und zu mal wechseln und so, sagen wir, kommen immer bei Tapping the Vein was raus oder so. Ne? Das war wirklich mal Meilenstein unserer Geschichte, auf jeden Fall.
Zumal ihr den Song Wachturm ja immer noch im Repertoire habt.
Den haben wir immer noch im Repertoire gehabt. Also den haben wir zumindest dann in der Besetzung mit Bernemann und Macke dann öfter nochmal live gespielt. Aber ich finde, da sind ganz andere Songs drauf, die man machen sollte. Ne?
Ich finde beispielsweise One Step Over the Line, finde ich hervorragend.
Den haben wir ja wieder reingeholt mit Husky, wo wir dann uns neu formiert haben. Das sind so Sachen, die muss man einfach mal live spielen, finde ich. Ne? Aber also mein Traum ist immer noch Reincarnation. Ne? Aber Reincarnation ist so ein bisschen überproduziert im Studio. Da muss man halt mal gucken, wie man das live umsetzt. Jetzt mit zwei Gitarristen kann man solche Sachen sowieso besser machen. Das war dann auch eine gute Idee, fand ich, mit zwei Gitarristen reinzuholen. Dann ist man einfach flexibler. Und mittlerweile können wir darüber nachdenken, wirklich mal solche Sachen reinzubringen. Ne? Wenn es dann mal wieder losgeht. Ne?
Hoffentlich bald.
Ja, es sieht leider nicht so aus.
Nee, ich bin auch sehr skeptisch. Ich habe Konzertkarten für Januar, aber ich glaube nicht, dass das stattfindet.
Ich denke mal auch, ich sag mal, jetzt momentan, der Virus wird uns erhalten bleiben, ne? Und er wird auch mutieren und er wird sich auch ändern halt. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas wie ein Wacken Open Air mit 70.000, 80.000 oder mehr Leuten stattfinden wird. Ne? Wir müssen wirklich umdenken, halt. Aber ich bin auch nicht jemand, der jetzt sich auf die Bühne stellt und im Autokino vor Auto spielt.
Aber Autokino, das ist für mich zu sehr Klassismus. Also ich muss ja dann auch ein Auto besitzen oder die finanziellen Mittel haben, mir ein Auto zu mieten, wenn ich dahin will. Und das finde ich schon wieder...
Nein, das ist aber auch völlig komisch für die Band auf der Bühne, die dann ich weiß nicht, man muss ja auch über Geld reden halt. Und ich glaube nicht, dass solche Konzerte auch Geld abwerfen. Da bin ich zu oldschool. Ich vermisse einfach die Bühne. Ich vermisse den Kontakt zu den Fans.
Lass uns weiter über eure Diskografie reden, sonst weine ich gleich.
Genau.
Nach der Tapping the Vein kamen zwei Alben raus mit einer komplett geänderten Besetzung.
Wie so oft.
Zum einen die Get What You Deserve, Mitte der 90er.
Also die ist wirklich, also die ist was Besonderes. Also die haben wir komplett live im Studio eingespielt. Da war genau die Zeit, die 90er, Mitte der 90er, wo sich viele Bands auch total geändert haben. Wo dann, ich will jetzt überhaupt keine Bandnamen nennen, wo die wirklich komplett in eine andere Richtung gefahren sind. Viele Bands haben sich da geändert, weil die Plattenfirmen, weil die Plattenverkäufe gingen irgendwie, warum auch immer, im Keller. Die 80er waren vorbei, die 90er hat Metal überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Die meisten Plattenfirmen haben ihre Bands dazu gedrängt, sich kommerziell einfach zu ändern, ne? Um mehr zu verkaufen. Und genau das haben wir nicht gemacht. Zum Entsetzen unserer Plattenfirmen haben wir dann sowas wie Get What You Deserve hingelegt. Ne?
Ist da so eine versteckte Message hinter?
Ihr kriegt halt, ihr verdient. Ja, ich meine, sag mal, das war dann auch so ein bisschen eine Trotzreaktion, das Album. Mhm. Wir wollten uns einfach nicht ändern oder kommerzieller werden. Wie soll eine Band kommerzieller werden? Unser Kommerz war die Härte. Wir haben damals zur Plattenfirma gesagt, wir haben die Fans, weil wir genau so eine Musik machen. Get What You Deserve ist wirklich auf die Fresse. Ne? Und der Volk hat es recht gegeben, weil die Fans haben das geliebt, das Album. Im Nachhinein sowieso, ne?
Und einen Schritt weiter wart ihr dann mit Masquerade in Blood.
Ja, wir hatten da zumindest auch so einen Trommler wie jetzt Atomic Strife, der natürlich für meine Begriffe um Längen besser war wie der Witchhunter, obwohl der Witchhunter seinen eigenen Stil hatte und auch seine eigene Persönlichkeit war, weil mit Atomic Strife konnte man auch so was machen. Der war einfach ein bisschen punkiger, der war präziser, der war, weiß ich nicht, kann man gar nicht beschreiben. Atomic Strife war eigentlich der beste Trommler, den wir bis vor 2 Jahren in der Band hatten. Und Masquerade in Blood war dann auch genauso. Strahli war dann so ein, der kam aus der Punkband und den Gitarrenstil hat er mit in die Band reingetragen. Absolut grandios. Das sind für mich die Platten, die, da geht mir das Herz auf. Und wir haben dann auch wieder ganz andere Pfade eingelenkt. Wir haben zum Beispiel bei der Gitarre die E-Seite abgemacht und haben eine dünne Bassseite drauf gespannt, damit dieser Effekt rüberkommt, wenn man auf C oder Cis runter stimmt, noch präziser ist, noch geiler rüberkommt, ne? Wahnsinn, also die Platte ist wirklich, ja gut, ich würde sie im Nachhinein würde ich sie gerne nochmal remixen halt, aber man hört das Potenzial, wie kraftvoll die Platte ist. Ne? Auch wieder zum Entsetzen der Plattenfirma, ne? Und auch mit dem Cover, wie kann man denn den Kohl und den Jelzin drauf vorne abbilden? Ne? Das sind 2 stellvertretende Politiker und ja, man sieht auf den Covern, innen drin wird gefeiert und draußen tobt der Krieg. Ja, und dann eben kommt der Knarren Heinz rein und packt sich die beiden und sagt, Schluss jetzt.
Und bezüglich Covers habt ihr ja auch schon mit der Mortal Way of Life, ich glaube, das war 88, ja auch schon mal einen ähnlichen Weg. Seid ihr da einen ähnlichen Weg gegangen?
Ja, das Cover wurde sogar zensiert. Also Masquerade in Blood komischerweise nicht. Mortal Way of Life wurde zensiert, weil man das Plattencover so nicht im Schaufenster stellen konnte. Es gab ja Plattengeschäfte, die haben ihre Cover, die neuesten Erscheinungen vorne reingestellt. Haben die gesagt, man sieht jetzt so eine Szene aus Sodom und Gomorra und der eine leckt hinten eine Katze und Geschlechtsverkehr mit Tieren ist verboten. Und man sieht das so darauf, da wird so ein bisschen angedeutet. Und wenn man den Krüger kennt, den Zeichner, dann weiß man auch, wie das gemeint ist. Das ist natürlich alles ein bisschen ironisch gemeint. Aber trotzdem war es so, wenn jetzt eine Mutter mit ihrem Kind in der Stadt spazieren geht und das Kind fragt, Mama, was ist da auf dem Bild zu sehen? Zug kam schwarzes Deckblatt drüber und dann kam sie trotzdem raus. Ne?
Ich glaube, was Ähnliches hattet ihr dann auch mit der Till Death Do Us Unite 1997. Das war ja auch die erste Platte mit der Tom-Bobby-Bernemann-Besetzung.
Genau. Ich finde das Cover einer der besten Sonnencover überhaupt. Ne? Aber weil das einfach nur ein Foto ist. Ja? Man sieht werdendes Leben, man sieht Leben voll im Saft und man sieht den Tod auf einem Bild zusammenhalten. Ne? Das haben viele nicht verstanden, was damit gemeint ist. Ne? War dann auch so ein Produzententeam, die haben dann auch unseren Videoclip gedreht. Fuck the Police. Das war natürlich heute übrigens auch nicht mehr machen, so ein Titel halt. Aber die haben dann gesagt, wenn wir mit euch ein Video machen und die Fotosession, müsst ihr auch komplett mitspielen. Und man sieht dann auch bei dem Video und so, ja, wir mussten halt da rumrennen und wir haben uns komplett geöffnet bei denen, bei dem Videoclip, um den überhaupt so hinzukriegen halt. Und die Fotos sind auch genauso geworden halt. Ne? Und das Cover ist für mich das beste Solo-Cover aller Zeiten.
Bei dem Folgealbum Code Red wart ihr kurz bei Drakkar. Wie kam es dazu, dass ihr quasi zumindest für ein Album dann nicht mehr bei SPV wart?
Ja, ich glaube, Drakkar haben uns auch ein bisschen abgeworben. Wir waren ja damals, bei Drakkar war unser Management, Drakkar war unsere Booking-Agentur. Also Drakkar hatte alles. Im Nachhinein ist es eigentlich unanständig, wenn ein Labelchef auch gleichzeitig der Manager der Band ist oder der Merchandiser oder der Musikverlag. Der wirtschaftet ja eigentlich nur in seine eigene Tasche rein. Halt, ne? Ich glaube, die haben uns damals abgeworben bei SPV. Die haben gesagt, komm zu uns. Wir haben auch eine geile Plattenfirma. Auch Platte kommt auch weltweit raus. Und ja, dann sind wir halt von SPV gewechselt. Halt, ne? Wir waren auch mit SPV nicht immer zufrieden zu der Zeit. Muss man auch ganz klar sagen. Und ja, uns war dann auch eben so gesehen eigentlich egal. Hauptsache, wir hatten eine Plattenfirma und konnten so unsere Sachen veröffentlichen halt. Ne?
Und dann wart ihr ja trotzdem wieder mit der M16 bei SPV. Und aufgrund des Konzeptalbums habe ich mir die Frage gestellt, ob es vielleicht das am meisten geprägte Album eurerseits war, dadurch, dass ihr dann auch zu den Aufnahmen oder beziehungsweise zu den Fotos damals in Vietnam wart.
Irgendwann zum Beispiel bei M16 haben wir unsere Release-Party in Bangkok gefeiert. Wir haben die Journalisten aus aller Welt einfliegen lassen nach Bangkok. Für die wurde alles bezahlt. Hotel, Essen, Trinken, alles wird bezahlt. Und dann haben wir auch diese ganze Promotion. Das war mit dem Manfred Eisenblätter, der war früher auch beim Hammer und auch Freund der Band, der hat ja viele Konzerte mit uns begleitet und fotografiert. Wir wollten eigentlich in Vietnam unser Live-Album aufnehmen, das war ein bisschen später danach. Aber die Promophase war dann komplett in Bangkok, damit wir einfach so einen asiatischen Flair haben. Also damit wir dann auch passend zu dem Cover, passend zu den Themen, die wir haben. Und da sind wir dann auch nach Vietnam geflogen, um einfach mal zu erleben, um einfach mal Leute kennenzulernen, die im Vietnamkrieg gekämpft haben. Mhm. Da gibt es dann auch ganz viele Fotos von. Und wir waren dann auch in einem Wuchi-Tunnelsystem, haben wir dann so eine Führung gemacht, was natürlich auch für die ganzen Touristen mittlerweile so hergerichtet ist. Und haben dann auch im Dschungel Fotos gemacht. Und unser Traum war natürlich, in Vietnam auch mal live zu spielen. Und die Planung war eigentlich, dass wir in Ho Chi Minh City, in Saigon, ein Live-Album aufnehmen. Und die haben dann so einen Laden gehabt, der hieß Apokalypse Now. Und das war natürlich, ein Aufhänger gewesen, so um live in Apokalypse Now in dem Laden ein Live-Album aufzunehmen. Das war aber zu der Zeit völlig unmöglich. Durch das politische System, also der Kultusminister, der hat uns dann verboten zu spielen. Ne? Die haben uns dann auch komplett zensiert, weil diese Musik zu hören war in Vietnam verboten zu der Zeit. Hm. Das heißt, die Musik war noch im Underground und die Metal-Fans durften noch keine langen Haare tragen und so. Es war sehr, sehr schwierig. Ne? Und dann haben wir Ausweichmöglichkeit gesucht und haben dann in Bangkok die Platte aufgenommen. Ne?
Wie konntet ihr euch da in Vietnam bewegen? Also seid ihr da, hattet ihr ständig wen von der Regierung dabei, der geschaut hat, was ihr macht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wir hatten einen bei, der war einer auf einen von der Presse, ein ganz Bekannter. Der hat uns begleitet. Ja, der hat dann immer darauf geachtet, dass wir keinen Scheiß machen auf Straßen und so. Dass wir dann uns auch vernünftig verhalten und so. Also dann ist ja nicht verboten, in Vietnam rumzulaufen. Ne? Aber ich sag mal, draußen Bier saufen und so, das war nicht möglich. Also wir haben dann auch so eine Metal-Szene kennengelernt und haben uns dann, die haben dann im Keller so einen Metal-Club gehabt, dann haben wir ein Bier getrunken. Und schade eigentlich, ne? Also da war eigentlich eine große Metal-Szene. Ne? Und da haben wir auch gemerkt, dass die Politik auch oftmals verhindert, dass wir unsere Kultur in andere Länder tragen können. Ne? Das war eigentlich schade halt. Wir haben auch noch Kontakt gehabt zu ein paar Metal-Fans. Die Musik ist einfach verpönt. Gerade so was wie M16 war dann auch ein bisschen mehr so pro-amerikanisch ausgerichtet. Da haben die gesagt, nee, also den Krieg haben die nicht vergessen halt. Ne? Die sind jetzt die Überlebenden und hegen jetzt kein Groll mehr gegen die Amerikaner. Aber unbedingt jetzt so solche amerikanischen Symbole wie Marines oder was da reinzutragen, das funktioniert nicht. Ne?
Habt ihr denn inzwischen mal in Vietnam gespielt?
Nee. Ich wüsste auch nicht, dass irgendeine Band da mal gespielt hat. Also ist immer noch ein Traum, absolut. Ne? Ich weiß auch nicht, inwieweit sich da die Politik geändert hat mittlerweile. Also es ist immer noch relativ verschlossen. Es ist nicht unbedingt so wie Nordkorea, das kann man natürlich nicht vergleichen. Also ich glaube nicht, dass man da was machen kann. Halt, ne? Es ist ja auch ein Aufwand. Man muss ja auch wirklich ein Arbeitserlaubnis haben wahrscheinlich. Man muss ein Visum haben, man muss die Technik dahin schaffen oder besorgen. Und es ist total schade einfach. Ne? Aber es wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Ne? Aber da ein Live-Album aufzunehmen, für mich ist ja eben ganz besonders wichtig, ein Live-Album aufzunehmen, so eine besondere Location, ja nicht so live in Wacken, obwohl ich gerne in Wacken bin, aber das ist nichts Besonderes. Ne?
Ein Jahr vorher habt ihr ja auch mit dem gleichnamigen Album das nächste Sodom-Album veröffentlicht. War denn damals oder empfandest du damals die Zeit reif für ein gleichnamiges Album oder was war so gesehen der Grund, das Album einfach Sodom zu nennen?
Ich habe einfach keine Idee gehabt, wie die Platte heißen soll. Ne? Hm. Ja, das ist immer die nächste Frage. Okay, ist das jetzt ein Titel von einem von den Songs oder wird sie anders betitelt? Und dann haben wir damals gesagt, komm, wir nennen sie einfach nur so. Ne? Jede Band hat eine eigen betitelte Platte mit schwarzen Cover. Ne?
Jede Band hat das schwarze Album.
Genau, das wollten wir dann auch mal haben. Ne? Obwohl, das ist für mich auch so eine Platte. So. Da sind auch so viele geile Songs drauf. Ne? Zu letzter Trip repräsentiert die eigentlich diese Sodom-Platte einfach alles, was wir bis dato gemacht haben. Ne? Da ist eigentlich viel drin, wenn man da mal reinhört. Ne? Sie leidet ein bisschen an der miesen Soundqualität, finde ich. Ne? Aber von den Songs her sind solche geilen Klassiker drauf mittlerweile, wie Axis of Evil. Ich weiß auch nicht, da müsste man auch mehr mal live von machen, wieder halt. Ne? Und da war auch dann in der Besetzung haben wir uns auch gefunden, glaube ich. Ja. Da war auch mit Bernemann und Bobby war das auch ein Highlight. Ja, die M16 ist natürlich ein Hammer-Album, genau wie die Code Red. Ne? Aber ich glaube, mit dem Album, da waren wir auch wirklich auf den richtigen Weg. Ja. Da haben wir wirklich auch versucht, geile Melodien einzubauen, ohne jetzt an Härte zu verlieren. Halt. Und wirklich auch Songs zu schreiben, die einen Gänsehautfaktor haben, halt, wo man auch gerne mal wieder reinhört.
Kurze Zeit später gab es ja eine Veröffentlichung der besonderen Art und Weise mit The Final Sign of Evil, zusammen mit dem Witch Hunter.
Mhm. Ja, wir hatten ja, ich hatte ja noch Kontakt zu Witch Hunter. Wir haben ja glaube ich, 3 Klassentreffen gehabt. Das habe ich dann immer so organisiert. Einfach so, wir machen Solo-Klassentreffen. Ich bin alles auf meinen Deckel. Und der Witchhunter war immer dabei. Ne? Und da kam auch mal die Idee, damals mit Witchhunter und Peppi mal zusammen am Tisch gesetzt. Und der Peppi kam da auch mit der Idee. Er sagte, ich habe ja noch Kassetten mit alten Aufnahmen. Wir haben ja so viel Material gehabt. Ne? Zum Teil noch nicht ganz ausgereift und so. Und dann die Plattenfirma war total begeistert von der Idee. Die kam aber mit der Idee, dann mit der aktuellen Besetzung mit Bernmann und Bobby einzuspielen. Und da habe ich gesagt, nee, entweder spielen wir die im Originalliner oder gar nicht. Ja, und dann ging es los. Also das schwierigste Album, was ich je gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das Projekt war schon heftig. Ne? Weil der Richard auch zu der Zeit schon ziemlich durch war. Der war wirklich Alkoholiker, also vom Herrn, also kann man gar nicht beschreiben halt. Und auch dementsprechend schwer mit ihm zu arbeiten im Studio halt. Ne? Dass der mal wirklich mal einen Song durchspielt, war schon fast unmöglich. Ne? Da haben wir wirklich lange dran gearbeitet und die Technik hat uns auch ein bisschen geholfen. Aber letztendlich bin ich total stolz darauf. Und ich habe auch gesagt, Richard, das ist ein Denkmal. Hast du ja selber nochmal gesetzt damit, ne? Aber Witchhunter war der Meinung, und das war auch so ein Trugschluss letztendlich, dass er gedacht hat, die Besetzung ist für das zusammen, ich würde Sodom weitermachen mit ihm. Ne? Und war natürlich überhaupt nicht der Fall, war, das wäre ja unmöglich gewesen. Das hat ihm dann auch so ein bisschen das Herz gebrochen, glaube ich. Ne?
Ja, nur so wie du es beschreibst, wie will man da Konzerte und Touren machen?
Kann man gar nicht. Wir haben ja auch versucht, in den Wacken bei der 25-Jahre-Show mit beizuholen. Wir haben ja auch geprobt mit ihm. Ne? Wir waren alles zusammen mit Proben, alle Ex-Musiker, und haben gesagt, überlegt, welche Song machen wir. Damit auch geprobt, und der Witchhunter. Und hinterher habe ich mit ihm telefoniert, ich sage, Witchhunter, was ist mit Wacken? Wir brauchen nicht Proben, ich kann das alles. Ne? Das wäre natürlich völlig in die Hose gegangen. Ne? Das ist, dann hat in dem Moment der Bobby sein Part übernommen. Ne? Ganz, 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 ganz schwierig. Ne? Aber ich bin froh, dass die in Final Son of Evil gemacht haben. Ne? Und natürlich geht es auch viel, sagen, scheiß Album. Wir haben das auch wirklich dann auch so aufgenommen wie früher. Auch analog aufgenommen und auch mit so einem kleinen Mickey Mouse Mischpult und so, weißt du, klingt auch so. Ist einfach so ein Ding in unserer Geschichte, die wir gemacht haben. Das ist auch ganz wichtig halt. Ne? Ich hab diese Konfrontation mit dem auch nicht gescheut. Ne? Letztendlich ist er noch daran zerbrochen halt, dass er dann nicht weiter bei Sodom spielen muss. Ne? Ganz bittere Geschichte. Aber wir haben dann. Klar, also wir haben dann in Originallein ab dann weitergemacht, also mit Bernemann und Bobby zu besser.
Ich glaube, Bobby war dann bis 2010 da. Jetzt musst du mich mal kurz instruieren. War die in War and Pieces mit Macker oder mit Bobby eingespielt?
Die war noch mit Bobby eingespielt, ja. Die letzte Platte mit ihm. Mhm. Ja, ein absolut grandioses Album, würde ich mal sagen. Ne? Also ich bin total begeistert von der Platte. Auch so viel Knaller drauf und so. Ne? Aber wie gesagt, mit Bobby hat es ja dann auch aus persönlichen Gründen, das will ich aber jetzt hier gar nicht weiter ausführen, nicht mehr geklappt. Bobby sagt dann, ich verlasse die Band einfach. Da war so, wir haben uns die Proben getroffen, wir wollten die Klamotten einladen, wir hatten ein paar Shows. Er saß dann da und hat gesagt, ich spiele nicht mehr mit. Seh zu, kennst du die Shows, wie auch immer, ich bin nicht mehr dabei. Ne? Aber trotzdem eine geile Zeit mit ihm auf jeden Fall. Ne? Also Bobby war ein super Trommler und auch total nett und wir waren auf aller Wellenlänge. Ne? Ja, so ist das einfach. Ne? Der Trost zieht weiter, wenn die Shows gecancelt. Und ich habe gesagt, okay, dann müssen wir was anderes anfangen lassen. Halt, ne? Es gab ja oft, wie gesagt, bei uns in der Geschichte viele Besetzungswechsel. Ne? Und ich habe dem aber auch nicht, ich habe den aber auch nicht immer nachgeweint. Ich habe dann immer nach vorne geguckt. Ich habe gesagt, wir machen weiter. Natürlich bedeutet ein Besetzungswechsel immer, wir fangen immer wieder von vorne an. Ne? Du musst mit einem neuen Mann in der Band oder mit einem neuen Trommler in der Band immer wieder von vorne anfangen, die Setlist alleine. Weil du hast ja auch ständig Shows, die reinkommen halt. Und du willst ja auch neue Songs schreiben halt. Ne? Und wir haben dann Macker kenne ich auch von früher noch. Der hat ja auch für viele Bands gespielt. Immer so als Aushilfstrommler und so. Da fand ich immer schade, weil Macker einer der besten Trommler war in Deutschland. Ne? Und dass der nie geschafft hat, immer fest in einer Band zu spielen halt.
Ja, und zusammen mit der neuen Besetzung, also zusammen mit Macker, kamen ja dann Epitome of Torture und Decision Day dann auch ein paar Jahre später auf den Markt.
Genau. Epitome of Torture war das erste mit Macker. Eine Platte, die auch völlig runtergeht. Ja, weil ich kann das gar nicht verstehen. Also das ist die Platte ist auch Hammer.
Was meinst du mit untergeht?
da wird eigentlich wenig drüber geredet. Ja. Die Leute reden mehr über Agent Orange als über Epitome of Torture. Ich glaube, das Cover ist ein bisschen misslungen im Nachhinein. Und da ist aber, weil das Cover scheiße ist, ist für viele die Platte auch scheiße. Man verbindet ja auch so ein Plattencover mit der Musik. Ja. Und in dem Moment, wo ich die Musik höre und mir das Plattencover angucke, geht die auch bei mir so einen Film ab. Ja, da sind einfach so geile Songs drauf. Und die haben wir mit Waldemar so Richter produziert. Da ist sie ein bisschen zu modern produziert. Viele haben gesagt, da ist wenig von dem alten Sodom-Zeug drauf zu hören halt. Ne? Der Spirit von unseren alten Sachen, der ist da nicht drauf. Ne? Ja, Decision, die haben wir, glaube ich, einen draufgelegt halt. Ne? Also die Platte ist doch auch in der Presse überall gut angekommen. Und viele mögen einfach den moderneren Stil, den etwas präziseren Stil. Decision Day ist einfach mal, ist auch meine Lieblingsplatte, zusammen, die wir zusammen mit Bernemann gemacht haben. Bernemann war ja mittlerweile auch seit 20 Jahren dabei.
Ich kann mich daran erinnern, das war das Rock Hard Festival 2016, Anfang Mai, Anfang Mitte Mai, und es war arschkalt. Und da hat eine Band am Sodom dann eben zur Listening Session zur Decision Day eingeladen. Und ich kann mich daran erinnern, wie wir uns dann alle von den Redakteuren angeguckt haben und gedacht haben, was sind das denn bitte für geile Songs? Also die haben komplett durchgeknallt.
Ja, die haben wir mal, im Maritim Hotel gehört, glaube ich, unten. Ne?
Genau.
Ja. Da waren wir auch bei. Ich kann das ja nicht haben, ich gehe ja immer raus dann. Ne? So, wenn jetzt sagen, so, die Platte läuft jetzt, alle bitte zuhören, da kann ich mich nicht dahin stellen. Ne?
Ja, genau, nur Bernemann und Macker blieben da.
Ja, wir sind ab und zu auch mal raus. Ich sage, ich muss alle rauchen oder wie auch immer. Ne? Ich kann das nicht ertragen, weißt du, gerade so eine Release-Listening-Session oder so, weiß ich nicht, ich mag das nicht. Ne? Wichtig ist, wie die Fans die Platte finden, weißt du. Okay, wenn die Leute von der Presse sagen, geil, wir schreiben eine gute Kritik, freue ich mich darüber. Letztendlich entscheiden ja immer die Fans darüber. Halt, ne?
Wie haben denn 2018 die Fans reagiert, als dann plötzlich nur noch der Angel Ripper da war?
Ich glaube, war das nicht schon 2017?
Kann sein, 2018 kam dann Frank Blackfire zurück.
Genau, ich glaube, 2017 war, glaube ich, die Trennung mit den beiden. Halt, ne? Ja, da gab es bitterböses Blut. Also wenn man so mal in den sozialen Netzwerken und so die ganzen Kommentare dann runter und so Angel Ripper, Tyrannen in der Band. Ja, letztendlich ist auch mal, wenn ich entscheide, wer bei mir arbeitet und wer nicht endet. Ne? Ich kommentiere das auch gar nicht bei Facebook oder so, ne? Obwohl mir das in den Finger kribbelt manchmal. Ne?
Ja, aber du liest es ja offensichtlich.
Ich bleib da noch dran, wenn ich das lese. Ne? Ich scroll da noch runter. Ne? Ich ärgere mich dann auch, manchmal freue mich dann auch, aber ja, es ist einfach immer meine Entscheidung einfach. Bei Bernhard und Mack habe ich auch letztendlich hinterher den Eindruck gehabt, die waren gar nicht mehr so richtig dabei. Für mich war so die Initialzündung war die 35-Jahre-Show in der Zeche Bochum. Und dann haben wir mittags einen Soundcheck gemacht mit Bernmann und Macker. Und letztendlich war dann die Idee, noch Soundcheck zu machen mit den ganzen Ex-Musikern. Man muss das ja auch mal machen. Für mich war wichtig, dass man sich dann nach dem Soundcheck nochmal zusammensetzt. Ja? Und dann überlegt, was machen wir bei der Show. Die Songauswahl, die stand ja schon 35 Jahre Sodom, ist ja auch kein Pappenstiel halt. Ne? So, und dann waren die beiden auf einmal weg nach dem Soundcheck. Ne? Und dann habe ich gesagt, das geht gar nicht. Und da habe ich gemerkt, dass die gar nicht mehr so richtig interessiert waren daran. Ne? Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, das war's. Für mich war ja die Idee schon länger, da mal einen zweiten Gitarristen in der Band zu holen. Und der Bernemann war überhaupt nicht davon begeistert.
Wann kam die Entscheidung, Blackfire zurückzuholen? War das schon bei der Show, bei der 35-Jahre-Show oder kam das erst später?
Das kam später. Ich habe einfach nur gesagt, jetzt erstmal raus. Ich weiß doch genau, wenn ich jetzt dann wieder ganz alleine da stehe, fange ich ja wieder von vorne. Gar keine Frage halt. Und dann kam natürlich auch die Idee, erstmal Frank zu fragen halt. Frank hat sofort gesagt, jo, Sodom ist Teil meines Lebens gewesen und ich habe gerne bei Sodom gespielt und zurzeit habe ich auch nichts. Außer Assassin, die ja gar nicht so viel machen. Frank war dabei und dann, wo das dann veröffentlicht wurde, kam auch direkt eine Mail von Husky. Den kenne ich ja auch schon seit ewigen Zeiten. Er sagte, ich würde auf jeden Fall gerne aushelfen. Ich sage, alles klar, du bist es. Korn ist einer von unserer Crew, der sagt, frag doch mal den Jörg als Zweigitarristen. Ne? Und der Jörg kann nicht immer so als unauffälligen Typ, der dann auch bei Onkel Tom mal so die Gitarren gemacht hat und so. Ne? Habe ich den angerufen, sage, Jörg, hast du Bock? Wir machen einfach mal eine Session zusammen halt. Ne? Da war ich aber froh, dass ich dann auch wieder schnell genug drei Leute gefunden habe, weil ich habe auch viele Leute, da kam ein Drama aus Brasilien. Ich sage, ich soll mehr proben. Ne? Ja, und es gibt ja auch Bands, die proben ja überhaupt nicht mehr. Die machen das dann immer so MP3-Trading und so. Schieb mir mal eine Gitarrenriff, ich mache da zu Hause ein Schlagzeug. Nee, so funktioniert es natürlich bei uns überhaupt nicht. Halt, ne?
Das ist gerade ein gutes Stichwort gewesen. 15 Alben, lange Bandgeschichte. Wie hat sich denn die Musikbranche in dieser Zeit entwickelt? Wenn wir da jetzt mal anfangen mit, wie wurde früher oder wie habt ihr früher die Alben geschrieben? Wie macht ihr es heute? Gibt es da Unterschiede?
Nein, also wir haben schon immer im Proberaum geschrieben. Das ist mir auch ganz wichtig, weißt du, das ist auch, wenn wir uns im Proberaum treffen, wir machen eine Jam-Session, einfach ein bisschen drauf los und der Gitarrist sagt, boah, ich habe einen geilen Riff, da kann man vielleicht was draus machen. Ich bin ja immer der die ganzen Songs arrangieren muss, weil ich dann hinterher noch, ich bin ja letztendlich der Sänger. Ne? Und es funktioniert nur so. Eine Band im Proberaum, manchmal sitzen wir auch da und quatschen nur, manchmal sitzen wir auch da und trinken nur eine Flasche Bier oder so, weißt du, es kommt nicht immer was rum. Darum geht es auch gar nicht. Und das Musikgeschäft hat sich schon geändert, auch in der Laufe der Zeit. Das ist doch gar keine Frage. Wir haben, wenn du mal ein Metal-Magazin in der Hand nimmst, wie viele Bands jeden Monat rauskommen.
Ist ja auch immer einfacher, oder es wird ja auch immer einfacher für die Bands, selbst was zu veröffentlichen.
Ja, dann ist immer die nächste Frage. Es gibt dann immer so viele Plattenfilme. Viele Bands veröffentlichen selber. Sie sind auch in der Lage, zu Hause über dem Computer alles selber aufzunehmen. Ich frage mich dann immer, wer soll das alles kaufen halt? Ich stelle mir auch schon vor, wenn man heutzutage nochmal eine Band gründen würde, wie schwer das überhaupt ist, da aus dem ganzen Wust herauszustechen halt.
Ja, das stimmt.
Ich kann mich jetzt aber auch nicht zurücklehnen und sagen, wir sind eine Kultband, Sodom kennt jeder, wir können machen, was wir wollen und wir verkaufen die Mountainplatten. So funktioniert es heutzutage natürlich auch nicht mehr. Ne?
Ja, es hat sich ja auch gewandelt, wenn ich jetzt mal zu euren Anfängen gehe, da gab es vermutlich noch Tape-Trading. Ganz am Anfang und mittlerweile hört man alles über Spotify. Dazwischen gab es dann nochmal eine CD, die es theoretisch immer noch gibt. Manche sammeln sie noch heute, aber vieles, man schaut doch eher auf Spotify und andere Streaming-Dienste. Wie siehst du das und beeinflusst euch das in irgendeiner Form?
Unsere Plattenfirma ist ja auch mit dem ganzen, ich weiß nicht, welche Platte das war oder so, da hat, ich glaube, die Decision Day, da sagt der Olli, wir müssen mal Spotify mehr machen. Ich sage, was ist das denn? Ich kenne das alles gar nicht, ne? Aber es ist natürlich so, dass für die Bands selber ist das nicht so gut. Halt. Wenn bei Spotify ein Song gekauft wird oder angehört oder runtergeladen wird, wie auch immer, dann kriegen wir dann, was weiß ich, einen ganz minimalen Geldbetrag für. 0, und dann nochmal 10 Null und dann am Ende steht eine 1 oder so. Ne? Also mit Platten kann man so gesehen auch kein Geld mehr verdienen. Halt, ne? Ich bin dann aber immer noch froh, dass wir immer noch auf Vinyl veröffentlicht, dass wir immer noch eine CD am Start haben und so. Ne? Aber dieses ganze Spotify oder Amazon Download und so was alles, man muss sich damit beschäftigen. Und da habe ich auch meine Leute für die machen. Letztendlich müssen wir das natürlich auch machen halt, weil viele Leute hören nicht nur bei Spotify einfach oder andere Kanäle. Das ist einfach so. Ne?
Wie ist das mit den Einnahmen? Also habt ihr, wenn du jetzt sagst, ihr verdient bei Spotify ziemlich wenig, wenn sich da jemand einen Song anhört, und habt ihr früher mehr Geld mit den Plattenverkäufen verdient und heute mehr mit der Tour?
Genau.
Also hat sich das verschoben?
Genau, ja, genau, okay. Genau. Bei Plattenverkäufen, ja, du kriegst dann auch eine Lizenzabrechnung. Ne? Und früher war es ja klar, du hast dann so und so viele Vinylplatten verkauft und hast dann auch dementsprechend deine Tantiemen gekriegt. Halt. Eine Mark pro Platte. Ne? Er war dann schon relativ übersichtlich halt. Ne? Aber heute ist es aus allen Kanälen, du weißt ja gar nicht mehr, wo überall die Musik läuft. Wer bezahlt für die Musik überhaupt noch? Also die Haupteinnahmequelle eines Musikers heute ist einfach, sind die Konzerte. Und auch nicht unbedingt die Tourneen. Eine Tournee wirft manchmal kein Geld ab, weil du das viele Kosten hast. Ne? Du verdienst heute nur, wenn du sagst, wir machen eine Show, die da und da, ein Festival. Da kann man eine Gage aussandeln und verkaufst vielleicht ein bisschen Merch an dem Tag. Dann ist ein wahres Geld in der Hand hinterher. Das ist dann Geld, das kann dir keiner mehr wegnehmen. Ne? Und davon leben die Musiker oder haben zumindest gelebt.
Ne? Bis Anfang 2020.
Genau.
Wie wichtig ist tatsächlich der Merch-Verkauf, also dass Leute T-Shirts von euch kaufen? Hat das einen höheren Stellenwert inzwischen?
Ja, absolut. Ne? Davon leben auch viele Bands. Also ich habe jetzt auch nach dem Lockdown oder während des Lockdowns auch viel mehr Merch produziert. Das wird immer wichtiger, absolut. Weil die Leute dann auch zu Hause, dann auch online viel bestellen. Die sparen ja Geld, weil sie nicht auf Konzerte gehen können und dann kaufen sich vielleicht mal ein Shirt von uns. Ne?
Mir ist auch aufgefallen, wenn ich mir angucke, in welchem Rhythmus ihr Alben veröffentlicht habt. Teilweise lag nur ein Jahr dazwischen. Häufig waren es so 2 bis 3 Jahre. Und jetzt zwischen Decision Day und der neuen Platte liegen 4 Jahre. Liegt das auch daran, dass ihr mehr auf Tour seid? Oder welche Erklärung gibt es dafür? Oder gibt es überhaupt eine?
Ja, erstmal natürlich der Besetzungswechsel. Ne? Wie gesagt, ich muss ja wieder von vorne anfangen. So, mit neuen Musikern muss ich wieder neue Setlists proben. Und wir haben natürlich die zwei EPs veröffentlicht. Also ein bisschen was kommt immer raus von uns. Ne? Wo dann abzusehen war, dass wir keine Konzerte mehr haben, dann haben wir uns reingekniet. Ne? Und wir sind in der Lage, eigentlich jedes Jahr ein Album zu veröffentlichen. Ne? Wenn wir keine Konzerte haben. Ne? Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber wir können durchaus nächstes Jahr wieder eine Platte veröffentlichen. Und früher hatten wir nicht so viele Konzerte. Und der Lockdown, da war das einzige Positive, dass wir wirklich sagen, okay, es ist abzusehen, dass die Shows nach und nach gecancelt werden. Da können wir uns mehr reinknien und mehr Songs schreiben einfach.
Das heißt, wir erwarten jetzt 2021 das nächste Album.
Ja, also ich weiß ja, zunächst einmal ist jetzt der Plattenvertrag mit SWV ausgelaufen. Und jetzt gucken wir weiter, ob wir da bleiben oder ob wir eine Plattenfirma wechseln. Das hindert uns aber nicht an Songs schreiben. Wir werden, wenn jetzt die Promophase für das neue Album vorbei ist, werden wir wieder regelmäßig im Proberaum arbeiten. Warum nicht? Ne?
Gut, aber sprechen wir erstmal über das neue Album, das jetzt Ende November rauskommt. Marcel, du hast es schon gehört.
Ja, ganz genau. Ich konnte ein bisschen reinhören, aber im Vorfeld würde mich natürlich auch noch interessieren, ob die ersten Auftritte Sodoms mit der neuen Mannzahl eher ungewohnt für dich waren.
Das war schon hart, ne? Weil wir haben auch ganz wenig Zeit gehabt nur zum Proben. Es war auch nicht alles Gold, was glänzt auf dem Bühnen. Also da war schon ein bisschen, es war schon hart. Also die Jungs waren auch alle, die haben alle den Stift in der Hose. Ne? Vor allem du spielst vor versammelter Mannschaft von heimischem Publikum als Headliner auf dem Rockhard mit einer neuen Besetzung. Da hast du natürlich immer so die Musikerpolizei unten stehen. Da ist natürlich alles verdrang und nah, man rennt da rum und gucken dir auch auf den Finger und du dann machst halt, ne?
Ja, und Pia hat es angekündigt, Ende November steht das nunmehr 16. Sodom-Album in den Startlöchern.
Ja, super. Also, wie gesagt, viel Zeit mit dem neuen Drummer. Auch, wie gesagt, wir haben auch wieder einen neuen Trommler in der Band. Ne? Beim Husky war es ja auch so, der Husky hat zu mir gesagt, Tom, weißt du, ich habe gar keine Zeit mehr dafür. Ne? Und er hat dann aber auch gesagt, ich bleibe so lange, bis ihr einen neuen habt oder so, falls jetzt noch Gigs anliegen oder so. Ne? Das ist absolut genial von denen. Ne? Husky ist immer noch jemand, den wir alle vermissen. Aber dann kam Frank und so, sagte, pass auf, wann ist denn mit Toni Merkel? Der Toni Merkel hat ja auch bei mir auf ein Solo-Album gespielt. Der Frank hat unter anderem Blackfire eine Platte veröffentlicht vor ein paar Jahren und hat Toni getrommelt. Und Toni ist da jemand, den keiner auf dem Schirm hatte.
Und der spielt auch, glaube ich, in der Death-Metal-Band Sabiendas.
Mhm. Die gibt es auch noch, die haben aber auch einen Ersatztrommler, falls sich da mal irgendwas beißt oder so, weißt du, falls wirklich mal Konzerte, okay, jetzt haben wir beide eine Show, was machen wir jetzt, ne? Also, die sind alle total begeistert von ihm. Er ist auch jemand, der so sich technisch im Recording auskennt. Der hat die Sambiendas ja auch produziert und aufgenommen, ne? Der kennt sich dann mit den Klamotten aus, wo ich dann immer sage, Digital Recording, da lasse ich immer die Finger von. Da muss man sich auch so ein bisschen mit einlesen. Wir haben die Platte aber dann auch analog gemischt hinterher beim Sigi Bem im Studio. Aber Toni ist, für mich ist das der beste Trommler, den wir je hatten. Und der beste Trommler in Deutschland. Aber zu mir hat er direkt am Anfang gesagt, pass auf, ich bin auch ein totaler Fan von Witch Hunter. Ich mag, wie der trommelt, ich mag seinen Style. Und ich versuche das so ein bisschen auch in den neuen Songs mit rüber zu transportieren.
Genau. Es gibt ja auf Genesis auch sehr viele Querverweise zur Bandvergangenheit. Also ich glaube, der Opener, der Blind Substitution, den gab es ja auch schon mal auf der Mortal Way of Life, die wir vorhin auch schon mal kurz erwähnt haben. Und als ich die Songs beispielsweise Occult Perpetrator gehört habe oder Euthanasia, ich musste da so ein bisschen an Agent Orange und zum Teil auch auf Better of Dead denken.
Ja, also die beiden Songs hast du ja schon angesprochen. Occult Perpetrator und Euthanasia sind ja von Ost Franks Feder. Man hört ganz kleinen Unterschied. Der Frank schreibt andere Riffs wie der York. Der Frank schreibt Songs, hätten durchaus auf der Agent Orange sein können. Oder auf der Persecution Mania, ne? Und der Frank ist auch beeinflusst von Rockgitarristen wie Frank Marino oder Roy Gallagher und so was. Hört man auch. Finde ich aber gut so. Und Occult Perpetrator, der Mittelteil, ist völlig untypisch für uns. Und York ist dann wieder ganz, der ist moderner, der ist interessiert an, der kennt alle Bands, der lässt sich auch dadurch beeinflussen und der ist aber auch ein alter Sodom-Fan. Und wir haben dann auch mal mit York zusammen auch mal unsere alten Songs auseinanderklamüsert oder generell Songs aus den 80er. Ich glaube, in den 80er Jahren haben die Musiker andere Songs geschrieben oder die haben die Songs anders arrangiert wie heutzutage. Und da haben wir uns mal ein bisschen mit beschäftigt, dass wir gesagt haben, boah, das ist Bob von Tank, das ist geil. Irgendein Song. Warum ist der geil? Oder Venom. Wir haben zum Beispiel Venom Leave Me in Hell gecovert. Ist aber nicht auf dem Album. Und dann haben viele gesagt, Venom und so. Ja, hör dir mal einen Venom-Song an. Wie viele Klamotten da drin sind. wie der Song aufgebaut ist. Das merkt man gar nicht, wenn man den Song so hört. Und diese Strickmuster aus den 80er Jahren, die haben auch so ein bisschen auf den neueren Songs übernommen. Zum Beispiel Sodom und Gomorra. Der Song besteht aus dem Mainriff, der ändert sich aber bei der Strophe und der Mainriff wiederholt sich dann beim Refrain zum Beispiel. Aber es ist schon skurril, wie unterschiedlich die beiden Gitarristen sind. Das sind auch Generationen dazwischen halt. Ne? Aber wenn man jetzt beide zusammennimmt und dann auf ein Album packt, dann ist das Album noch interessanter, finde ich.
Macht das für dich den Reiz der neuen Platte aus?
Absolut, absolut. Ich sag mal, wenn wir jetzt nur den York in der Band hätten oder nur den Frank, wäre es wahrscheinlich anders ausgefallen. Aber ich finde, die Kombination macht es einfach so. Weißt du, hat man wirklich Franks rockige à la Agent Orange, aber auch Pfeilspitze, Thrash-Riffs. Kann der immer noch, macht er auch immer noch. Und York, dieses Crust-Punkige auch zum Teil da drin, auch dieses zum Teil Doomige und auch ein bisschen Black-Metal-beeinflusste Gitarrenspiel. Und die Kombination macht es einfach aus. Ne?
Es ist eben kein zweites Decision Day, aber auch kein zweites Agent Orange geworden.
Soll es auch nicht werden, um Gottes Willen. Wir wollen überhaupt uns nicht wiederholen. Man könnte da niemals hingehen und sagen, wir machen jetzt einen zweiten Teil von Agent Orange. Das könnte ich dann allerdings nur mit Frank machen. Das könnte ich vielleicht nicht mit New York machen. Da wollen wir auch überhaupt nicht hin. Wenn wir Songs schreiben, wir gucken auch gar nicht, was wir gemacht haben. Oder wir reden auch da nicht darüber, ob es jetzt kommt. Jetzt machen wir mal einen richtigen Oldschool-Song. Wir haben ja auch zum Beispiel Songs drin, wo ein Blastbeat drin ist. Da gab es auch dann bestimmt welche, die sagen, jetzt machen sie Blastbeats. Hallo, wer hat's erfunden?
Hattet ihr denn trotzdem eine bestimmte Zielsetzung, als ihr an die Arbeiten der neuen Scheibe herangetreten seid?
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Für uns ist immer wichtig, der Song muss geil sein, der Refrain muss aufgehen. Ob jetzt ein Riff von Frank ist oder von Jörg oder sonst irgendwas, der Song muss einfach für mich aufgehen. Wir haben ja 15 oder 16 Songs gehabt, bevor wir überhaupt die 12 aufgenommen haben. Ja, und dann kommen dann Songs wie The Harpoon hier raus zum Beispiel, der ja so ein bisschen länger ist, auch ein bisschen komplexer ist, mit einem Mittelteil drin und ein bisschen atmosphärischer gestaltet und so, weißt du. Das kommt dann in dem Moment, wo du schreibst. Du kannst das vorher nicht planen. Du kannst ja nicht sagen, okay, du kannst sagen, wir machen jetzt mal eine Punk-Nummer. Das haben wir bei Indoctrination gemacht oder so. Oder ich sag, Frank, mach mal eine Punk-Nummer, ne? Zupfällig. Aber ansonsten ist keine Planung da vorher da.
Als ich ein bisschen auf die Trackliste geguckt habe, fiel mir sofort Nicht mehr mein Land in den Blick. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was willst du mit dem Song aussagen? Mit dem Text besser gesagt.
Ja, was will ich damit aussagen? Ursprünglich war auf dem Song ein englischer Text geplant. Es ist eigentlich ungewöhnlich, dass wir auf eine Musik, die so ist wie bei dem Song, dass wir da einen deutschen Text drauf machen. Da wird mir natürlich direkt immer viel unterstellt. Ich kann einfach immer nur sagen, ich bin in den 60er, 70er Jahren groß geworden. Ich hatte in den 80er Jahren meine Jugend. Und es gibt Leute, die sagen, früher war nicht alles besser. Ich sage doch, früher war alles besser. Ich sage, es ist ja nicht nur die Corona-Krise. Es ist ja auch alles an. Ich sage mal, die Corona-Krise deckt einiges auf, was mittlerweile schon immer und länger im Argen liegt. Wenn ich heute die Nachrichten gucke oder so, es geht alles drunter und drüber. Die gesamte Weltpolitik. Natürlich fragen dann Leute, geht es dann auch um Immigration? Ich sage dann, es geht um alles. Ich sage jetzt, ob man jetzt, wenn wir jetzt auf dieses Thema zu sprechen kommen, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist, kann ich gar nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass sich zu allem Übel alle Menschen der südlichen Halbkugel irgendwann auf den Weg zu uns machen. Seit jetzt durch Klimawandel, seit durch völlige Fehlpolitik, der ganze südliche Länder, der gesamte Egoismus der etablierten Staaten, sag ich mal. Ne? Natürlich der Klimawandel, Ausbeutung der Natur, Ausbeutung der Bodenschätze, alles spielt in dem Text mit rein. Und ich mache mir da gar keine Sorgen um mich selber. Ich mache mir nur Sorgen um die nächste Generation. Meine Kinder, meine Enkelkinder, die ich vielleicht mal habe, oder die Generation danach. Wer soll das alles ausbaden? Wer soll das alles bezahlen? Es ist einfach so. Es ist momentan. Ist jetzt einfach alles beschissen. Und das muss man einfach mal sagen.
Einen weiteren Song hast du vorhin auch schon erwähnt. Was war für dich denn so gesehen der ausschlaggebende Punkt, nochmal mit The Harpooner einen weiteren Song über den Walfang zu schreiben?
Es gab schon mal einen Song über Walfang, Silence is Consent. Der ging aber eigentlich eher darum, so, dass auch heutzutage noch Wale sinnlos abgeschlachtet werden. Und der Harpooner beschreibt einfach die Anfänge der Walfänge, wo man wirklich einen Wal gefangen hat, um zu überleben halt. Ne? Wo man wirklich einen Wal gefangen hat, den man gegessen hat, wo man Lampenöl daraus gemacht hat, den man wirklich komplett verwertet hat.
Zwei Personen, die es auf jeden Fall gab, waren Waldo und Pipkin. Magst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, ich suche immer Titel, wo keiner weiß, was los ist. Wer ist da? Und die beiden gab es ja wirklich. Die hießen zwar nicht so, die haben mal im Kriegseinsatz auch so Kosenamen gehabt, damit sie sich selber zu erkennen geben. Ich habe dann, wenn man da googelt, hat man das sofort bei YouTube. Und dieser Funkverkehr zwischen den beiden Hubschrauberpiloten, der existiert noch. Und der wurde 2016 wiederentdeckt. Und wenn man sich das mal so anhört, wenn man sich jetzt vorstellt, du sitzt wirklich in so einem Hubschrauber oder in so einem Kampfjet und du wirst vom Feind beschossen, von allen Seiten. Die Todesangst, die man aushalten muss, ja. Du musst auch jederzeit damit rechnen, dass du getroffen wirst. Ja. Und einer von denen ist da getroffen worden. Und das hat mich so fasziniert. Dann schreibe ich dann einfach runter, sowas. Man muss ja auch Texte schreiben über irgendwas. Und das sind einfach so Sachen, die mich dann interessieren. Ich bin eh mit dem Thema Krieg, interessiere mich eh immer für. Und wie gesagt, der Vietnamkrieg war ja bei uns auch schon mal ein Thema und das ist einfach nur ein Teil davon. Und ist genauso wie Friendly Fire zum Beispiel, ist ein Text, der handelt auch davon, dass dann feindliche Stellungen beschossen werden, obwohl man genau weiß, dass eigene Leute sich dann verschanzt haben halt. Aber um die Schlacht zu gewinnen, um das große Ganze zu erhalten, muss ich meine eigenen Leute erschießen. Das sind einfach Sachen, die mich einfach so immer so, weiß ich nicht, faszinieren. Auch wenn sie noch so schlimm klingen manchmal einfach.
Du hast vorhin Friendly Fire erwähnt. Ich glaube, das ist der letzte Song auf dem Album. Ein relativ direktes Stück, relativ aggressives Stück, wohingegen dann beispielsweise auch Wodo und Pipkin ja doch ein bisschen komplexer ist. Inwieweit haben denn die neuen Personen im Sodom-Universum, also sprich York und Tony, denn den Abwechslungsreichtum auf der neuen Sodom-Platte beeinflusst?
Ja klar, man hört schon, Wodo und Pipkin ist ein Frank-Song. Dann ist das schon dieser Riff, das ist ein Agent, Hater of Agent Orange, mhm. Ohne Problem. Das ist in dem Moment, wenn er mit dem Riff kommt, wie Mavaldo und Pigpen, lebt er den. Der ist dann der Riff, weißt du? Und Friendly Fire, ganz klar, ist aus Yorks Feder. Ne? Mhm. Hört man auch sofort in Kombination dann mit Tony Schlagzeug oder so, ne? Der härteste Song auf dem Album. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, mein Lieblingssong. Ich liebe dann doch eher so die ganz knallharten Dinger. Ne? Aber ich sag mal, der Wechsel zwischen Wallo und Pigpen und Friendly Fire, wenn man beide Songs mal miteinander vergleicht, sind komplett unterschiedlich, passen aber zusammen auf dem Album. Ne?
Du hast auch vorhin erwähnt, dass ihr analog gemischt habt. Ist das auch deines Erachtens der Grund, warum Genesis so homogen klingt, wie es klingt?
Ich will gar nicht sagen, dieser Effekt über Analogpult zu mischen, ist gar nicht so da gewesen letztendlich. Ne? Ich glaube, der Effekt kommt wirklich erst, wenn man komplett analog aufnimmt. Wenn du analog aufnimmst, musst du noch besser vorbereitet im Studio sein. Weil du kannst nicht immer einsteigen. Du musst einen Song durchspielen oder durchsingen, wenn es geht. Ne? Und dann ist heute mal Digital Recording, ist ja klar, kannst du, boah, ich habe mich da mit Bass verhauen, geh doch nochmal rein oder so. Weißt du? Und dieser Effekt an so einem Röhrenpult, an so einem Analogpult zu mischen, ist schon da, aber nicht so groß, wie ich mir dann vorgestellt habe. Aber allein die Erfahrung mal wieder, also ich sag mal, der Sigi Bem hat das gemischt, das ganze Ding, der sitzt am Mischpult, der Mischpult ist 12 Meter lang oder so, und sitzt am Pult und wir sitzen hinter mit Stühle und trinken Bier, das war wieder wie früher, weißt du, ne? Und lassen sie immer machen halt, ne? Aber ich fand, das hat der ganze Sache doch ein bisschen gut getan halt. Es klingt doch schon so ein bisschen, gerade so bei den Drum-Sound bin ich immer so ein bisschen empfindlich, weißt du. Ein Drum, für mich ist ein Drumkit so ein großes Instrument, da muss auch groß klingen. Und in den 80er Jahren haben die Schlagzeuge alle anders geklungen wie heute. Heute benutzen die alle dieselbe Software, haben alle Pro Tools, haben alle ihre Programme da drin, wo man einen Drum mit belegen kann. Das ist sehr simple, kann man mit dem Sound belegen. Da haben wir darauf verzichtet. Wir haben auch die Gitarre nicht mit Kemper aufgenommen oder so, weil Kemper ist ja in aller Munde mittlerweile. Da steckst du die Gitarre rein, da hast du deine Sounds drin, dann ist so ein Profiler eng, du kannst Songs auch abspeichern, übernehmen und so weiter. Das haben wir alles nicht gemacht. Wir haben hier Prober und Marshall, Verstärker mit Box und haben die Mikrofone davor gestellt. Ne? Zwischen Speaker, einem Marshall-Speaker und dem Mikrofon, diese 2 Zentimeter, da passiert was. Da ist eine gewisse Magie drin, ich kann das gar nicht erklären. Den Gesang habe ich aber allerdings auch beim Sigi aufgenommen, weil der Sigi viel bessere Mikrofone hat wie ich. Ne? Mikrofone, gute Gesangsmikrofone, die kosten einige tausend Euro. Ne? Und der hat dann so Neumann, Telefunken, Schätzchen aus den 40er Jahren und sowas alles. Ne? Das kann ich mir nicht leisten. Halt, ne? Das haben wir dann beim Sigi auch gemacht. Ne?
Ja, es ist eine neue Sodom-Scheibe geworden, die aber aufgrund der vielen Querverweise zur Bandvergangenheit auch Freunde der beispielsweise Persecution Mania oder der Better of Dead sehr zufrieden stimmen könnte. Ebenso wie Leute, die vielleicht die Decision Day abfeiern. Würdest du das genauso sehen? Also, dass quasi die neue Platte wirklich sämtliche Generationen von Sodom-Fans zufrieden stimmen könnte?
Aber unabsichtlich. Es gibt auch welche, die sagen, hoffentlich ist sie genauso wie die Decision. Manche sagen, hoffentlich ist sie wie die Obsessed Faculty. Man kann es ja eh nicht anrecht machen.
Es gab ja in den letzten Jahren auch die ersten beiden Lords of Depravity-Teile. Und aufgrund der letzten oder der jüngsten Bandvergangenheit, beziehungsweise es ist ja auch sehr viel bei euch passiert, ist dann auch irgendwann mal die Planung im Kopf, dass ein dritter Teil der DVD-Reihe entstehen wird?
Nee. Ich denke mal, der erste Teil ist der interessanteste. Wie gesagt, dann durch die 80er Jahre und so, dann ist es auch schwer, an viel Material und Fotos dran zu kommen. Das hat schon ein bisschen so einen Kultcharakter halt. Ne? Der zweite Teil war dann auch ein Film wie mit einem Line-Up. Für viele langweilig. Ne? Viele wollen noch ein bisschen kontrovers haben und durch die Line-Up-Wechsel zu Beginn meiner Karriere. Da war es auch noch alles ein bisschen interessanter und noch ein bisschen, weiß ich nicht, da war mehr Material drin, wo man drüber sprechen kann. Ne? Und jetzt einen dritten Teil zu machen, weiß ich nicht. Es ist doch mittlerweile so, weil wir irgendwo ein Konzert haben, da ist es offen, ist es gefilmt worden, ja, und es ist auch eigentlich alles gesagt worden mittlerweile. Also ich sehe das überhaupt nicht so. Ne?
Tatsächlich finde ich den zweiten Teil ein bisschen, wie soll ich sagen, emotionaler. Jetzt auch aufgrund der Witch Hunter-Geschichte, als auch natürlich der Situation in Vietnam, wo ihr dann auch ein bisschen berichtet habt.
Ja, das sind ja wirklich Sachen, die wir auch erlebt haben und so, wo dann. Ja, das Problem war immer, Material zu kriegen. Ich weiß genau, dass wir in Vietnam zum Beispiel auch mit der Videokamera gefilmt haben. Aber diese Kassette, das war eine SVS oder so, die Kassette ist weg. Klar, heute haben wir Material ohne Ende, um unseren Film zu machen halt. Ne? Aber ich weiß nicht, es gibt einfach nicht mehr genug, was wirklich interessant ist für die Leute, was man noch nicht gesagt hat halt. Ne?
Also schauen wir dann lieber in die Zukunft, wenn dann Ende November dann die neue Sodom-Platte ansteht.
Genau, nächstes Ende November kommt dann die ganz neue.
Genau, so haben wir es ja verabredet. Auf jeden Fall klang das, also ich kenne die neue Platte ja noch nicht und was ihr gerade davon erzählt habt, klingt auf jeden Fall super spannend. Ich bin sehr gespannt auf das Album, das dieses Jahr rauskommt.
Ja, wir sind auch gespannt. Ne? Wir haben jetzt schon so die großen Magazine, da sind wir auch schon drin. Also für die nächsten Ausgaben auch schon geplant. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Reviews ausfallen oder so. Ne? Das heißt ja nicht, wenn ich jetzt ein Interview mit dem und dem Journalisten hatte, der dann auch die Review schreibt, dass sie auch gut kommt. Das ist es auch scheißegal. Weißt du? Die haben ja auch, ich sag mal, die Obsessed Faculty hatte damals für zwei. Ja, die schlechten Kritiken haben uns überhaupt noch nie geschadet. Ne? Das darf nur nicht unter ferner Liefen laufen. Ja? Die müssen jetzt ja reißen oder lieben. Eins von beiden. Ne? Mhm. Und letztendlich warte ich darauf, wie die Fans aufgegeben haben, was die sagen halt. Ne? Oder wie live ankommt, wenn wir dann mal die Songs live spielen können, halt, den einen oder anderen. Ne? Das Problem ist ja immer, selbst wenn du ein neues Album hast, du hast irgendwo eine Show, dann machst du vielleicht zwei oder drei Stücke davon. Ne?
Gut, Tom, vielen, vielen Dank für die geduldige Beantwortung unserer vielen, vielen Fragen. Das hat wirklich Spaß gemacht.
Ach, schon fertig, ja. Ging schnell vorbei, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass es geklappt hat alles.
Die Freude ist ganz unsererseits. Und für euch da draußen, liebe HörerInnen, schaut auch bei powermetal.de vorbei. Da ist bestimmt Marcels Rezension zum neuen Album schon online. Da erfährt man auch viel über Sodom. Ihr könnt, wenn euch diese Folge gefallen hat, uns überall folgen bei Spotify, Apple Podcasts, keine Ahnung. Wir sind, glaube ich, überall, wo man uns so vermuten würde. Insofern freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder reinhört. Und mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank. War eine tolle Folge mit euch beiden. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ich danke euch auch. Tschüsschen.
Bis dann.
Tschüss.